Vers 3. Da ist es denn wegen des Zornes des Herrn, kam es in Jerusalem und Juda dahin, dass er sich von sie von seinem Angesicht verwarf. Und Sedekia, das war der König, empörte sich gegen den König von Babel. Und es geschah im 9. Jahr seiner Regierung, im 10. Monat, am 10. des Monats, da kamen Nebukadnezar, der König von Babel, er und sein ganzes Heer gegen Jerusalem und belagerte es. Und sie bauten Belagerungstürme gegen es ringsumher. So kam die Stadt in Belagerung bis ins 11. Jahr des Königs Sedekia. Im 4. Monat, am 9. des Monats, als der Hunger in der Stadt überhand genommen hatte und kein Brot mehr da war für das Volk des Landes, da wurde die Stadtmauer aufgebrochen. Und alle Kriegsleute flohen und zogen nachts aus der Stadt hinaus, auf dem Weg durch das Tor, das zwischen den beiden Mauern beim Garten des Königs war. Die Chaldäer aber waren rings um die Stadt her. Und sie zogen den Weg zur Steppe. Aber das Heer der Chaldäer jagte dem König nach, und sie holten Sedekia ein in den Steppen von Jericho. Und sein ganzes Heer zerstreute sich von ihm weg. Und sie ergriffen den König und führten ihn hinauf zum König von Babel nach Ribla im Land Hamat. Und er sprach das Urteil über ihn. Und der König von Babel schlachtete die Söhne Zedekias vor dessen Augen. Und er schlachtete auch alle Obersten von Juda in Ribla. Also stell euch das vor, wie furchtbar. Der König muss mit ansehen, wie seine Kinder umgebracht werden vor seinen Augen. Und er blendete die Augen Zedekias und band ihn mit ehernen Fesseln. Das Letzte, was er gesehen hat, war die Hinrichtung seiner Kinder. Und der König von Babel brachte ihn nach Babel und setzte ihn in Gewahrsam bis zum Tag seines Todes. Und im 5. Monat, am 10. des Monats, das war das 19. Jahr des Königs Nebukadnezar, der König von Babel, kam Nebusaradan, der Oberste der Leibwache, der von dem König von Babel stand, nach Jerusalem, also einige Zeit später. Und er verbrannte das Haus des Herrn und das Haus des Königs und alle Häuser von Jerusalem, und jedes große Haus verbrannte er mit Feuer. Und das ganze Heer der Chaldäer, das bei den Obersten der Leibwache war, riss alle Mauern von Jerusalem ringsum nieder. Und den Geringen des Volkes und dem Rest des Volkes, die in der Stadt übrig gebliebenen und die Überläufer, die zum König von Babel übergelaufen waren, und den Rest der Handwerker führte Nebusaradan, der Oberste der Leibwache, gefangen fort. Aber von den Geringen des Landes ließ Nebusaradan, der Oberste der Leibwache, einige zurück, als Weingärtner und Ackerleute. Das ist der Hintergrund. Jerusalem eingenommen, die Obersten hingerichtet, das Volk gefangen, weggeführt nach Babel. Bisschen später kommt der Oberste der Leibwache zurück und er verbrennt Jerusalem und reißt die Stadtmauer ein. Und die Tradition sagt uns, dass der Jeremia auf dem Hügel über Jerusalem, etwas außerhalb von Jerusalem gesessen ist, in einer Höhle. Dieser Hügel heißt Golgatha. Sieht aus wie ein Totenkopf. Deswegen wurde er auch Schädelstätte genannt, was Golgatha heißt auf Hebräisch übersetzt. Und vielleicht ist er sogar dort gesessen, während Jerusalem niedergebrannt wurde. Dort oben in einer Höhle. Und wir können da unter dem Autor auf dem Zettel lesen: die Einleitung in der Septuaginta, das war, als das Alte Testament vom Hebräischen ins Griechische übersetzt wurde. Also in der griechischen Septuaginta und auch dann in der lateinischen Vulgata wird die folgende Einleitung vorangestellt: Und es geschah, nachdem Israel gefangen geführt und Jerusalem verwüstet war, setzte sich Jeremia weinend nieder und klagte dieses Klagelied über Jerusalem und sprach. Punkt, Punkt, Punkt. Das war die Einleitung. Also Jeremia weint über die Zerstörung Jerusalems. Jeremia, der Prophet, der Jerusalem und Juda bis zum bitteren Ende begleitet hat, die letzten 40 Jahre, muss jetzt die Zerstörung ansehen. Und er weint, er klagt, ist sozusagen die Todesklage über der Stadt Jerusalem. Das Buch Klagelieder wurde auch die Klagemauer der Bibel genannt. Wenn ihr unter Thema schaut, habe ich aufgeschrieben, die Einteilung. Dieses Klagelied oder dieses Buch der Klageliedern besteht eigentlich aus 5 Klageliedern. Die ersten 4 Lieder sind akrostichisch aufgebaut. Das heißt, jeder Vers fängt mit einem Buchstaben des Alphabets an. Das hebräische Alphabet hat 22 Buchstaben. Und vielleicht ist euch das beim Lesen schon aufgefallen, dass die Kapitel alle 22 Verse haben, bis auf Kapitel 3. Aber was hier in den Kapiteln 1 und 2 und im Kapitel 4 passiert, er beginnt jeden Vers mit einem Buchstaben des hebräischen Alphabets. Und dann in der alphabetischen Reihenfolge den nächsten Vers mit dem zweiten Buchstaben und so weiter. Also er heult sich von A bis Z, könnten wir sagen. Im Kapitel 3 in der Mitte ist es ein bisschen anders. Das hat dreimal so viele Verse, nämlich 66 Verse. Und da beginnen jeweils 3 Verse mit einem Buchstaben und dann die nächsten 3 mit dem nächsten Buchstaben. Kapitel 5 hat auch 22 Verse, aber die sind nicht alphabetisch geordnet. Das ist mehr so ein persönliches Gebet. Interessant ist, dass dieses Buch auch noch heute in der Synagoge gelesen wird, am Jahrestag der Zerstörung des Tempels. Es gab 5 Bücher, die zu Festzeiten vorgelesen wurden. Da war das Hohelied, das wurde beim Passafest vorgelesen, dann das Buch Rut, das wurde zum Erntedank vorgelesen. Prediger wurde beim Lauthüttenfest vorgelesen, das Buch Esther beim Purimfest und das Buch der Klagelieder jeweils am Jahrestag der Zerstörung Jerusalems bzw. der Zerstörung des Tempels. Und wir sehen wieder Gottes Herz in Jeremia, in dem Propheten. Gott leidet mit dem, den er züchtigt. Er hat das gebrochene Herz. Wir sehen hier das gebrochene Herz eines Vaters über die Rebellion seiner Kinder. Gott ist kein Sadist. Gott ist ein liebender Vater und er muss seine Kinder züchtigen zu ihrem Besten, aber er leidet mit. Und Jeremia weint hier von A bis Z. Wir sehen wieder Gottes Herz. Und was für ein Mann der Jeremia ist. Ich meine, wir jammern oft so selbst wegen uns selbst, so oft wegen uns selbst, ja, und verfallen in Selbstmitleid und ach. Aber Jeremia, er weint hier wegen dem Leid von anderen. Und ich meine, versetzt euch in seine Lage, er hat 40 Jahre lang gedient diesem Volk. 40 Jahre lang gepredigt, gewarnt, eingedrungen, eindringlich gewarnt. Und niemand hat sich bekehrt. Niemand wollte seine Botschaft hören. Niemand ist umgekehrt. Ganz im Gegenteil, der Jeremia wurde misshandelt. Der eine König hat seine Prophetie verbrannt, so totale Ablehnung. Und dann später wollten ihn einige Leiter töten. Und sie haben ihn in diese Zisterne hinabgeworfen und er ist so wirklich versunken im Schlamm. Und dann hat ihn ein Mann gerettet. Aber die wollten ihn eigentlich sterben lassen. Und wir haben letzte Woche im Buch Jeremia gelesen, dass der Jeremia an einen Punkt kam, wo er total ausgebrannt war. Und er gesagt hat, hey, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Und er hat gesagt, mit anderen Worten, Herr, du hast mich reingelegt. Und ich bin zum Gelächter geworden von allen und jeder spottet über mich. Und dann sagt er weiter, aber ich kann den Mund nicht halten. Wenn ich nicht mehr reden will, so ist es wie ein brennendes Feuer in meinem Herzen. Aber er kam an diesen Punkt, wo er total fertig war. Naja, und jetzt sitzt er da und beobachtet dieses Gericht, was er angekündigt hat, 40 Jahre lang, wo er gewarnt hat. Ich frage mich, wie wir reagieren würden. Ich würde wahrscheinlich sagen, seht ihr habt nicht auf mich gehört. Oder wir würden vielleicht lachen über das Gericht von denen, die uns Böses angetan haben und die mich ausgelacht haben. Ha, jetzt ist er in Schwierigkeiten. Wir haben es verdient. Aber nicht so der Jeremia. Der Jeremia, der weint mit ihnen, der weint über sie. Und ich glaube wirklich, das ist das Wirken Gottes in seinem Herzen. Ich glaube, von Natur aus würden wir sagen, ah, das geschieht ihnen recht. Die, die mich ausgelacht haben und die, die mich verletzt haben. Das ist nicht natürlich für uns. Aber wir sehen hier Gottes Herz für die, die zerstört werden. Er weint, er ist barmherzig. Dasselbe Herz, das Jesus hatte, als er über Jerusalem geweint hat. Und ich glaube, Gott hat noch immer dasselbe Herz. Gott verändert sich nicht. Er hat noch immer dasselbe Herz für die, die gegen ihn rebellieren und die ihn ablehnen. Und ich habe mal gedacht, haben wir dieses Herz? Haben wir Gottes Herz für die Verlorenen? Ich meine, weinen wir für sie? Glauben wir wirklich an Hölle und Verdammnis? Ich meine, wir sagen, dass wir es glauben, aber leben wir danach? Glauben wir es wirklich in unserem Herzen? Und ich glaube, oft glauben wir es nicht. Und ich schließe mich selbst mit ein. Irgendwie verdrängen wir das, glaube ich. Gottes Herz weint aber um diese Menschen, weil er kennt die Realität von dem, was kommt. Und ich glaube, wir glauben es oft nicht so wirklich, weil wir es nicht wahrhaben wollen. Lassen, dass unsere Kollegen, unsere Freunde, unsere Mütter, Väter, Verwandten in die Hölle kommen, wenn sie nicht zu Jesus kommen. Und Gottes Herz weint aber, weil er glaubt es. Er weiß das Ende. Ich glaube, wenn wir das wirklich glauben würden, wenn wir es wirklich verstehen würden, dann hätten wir keine Zeit mehr, uns selbst leid zu tun und über unsere Umstände zu jammern, sondern wir würden weinen um die Verlorenen. Und wir würden dafür leben, ihnen das Evangelium zu erzählen und ein Zeugnis zu sein. Ich glaube wirklich, wir sehen hier Gottes Herz, offenbart in der Person vom Propheten Jeremia. Und wir müssen beten um dieses Herz, dieses selbe Herz, das er hatte. Kapitel 1 haben wir das erste Lied. Wir haben fünf Lieder, fünf Kapiteln, fünf Klagelieder. Das erste Lied ist die Klage Jerusalems über die Not, die sie durchmachen, und wir sehen auch die Ursache der Zerstörung. Wir sehen einmal mehr in diesem Buch die Konsequenzen von Sünde. Vers 1. Wehe, wie sitzt so einsam da die einst volkreiche Stadt? Sie ist einer Witwe gleich geworden, die große unter den Nationen. Die Fürstin über die Provinzen ist zur Zwangsarbeit erniedrigt. Sie weint und weint des Nachts und ihre Tränen laufen über ihre Wangen. Sie hat keinen Tröster unter allen, die sie liebten. Alle ihre Freunde haben treulos an ihr gehandelt, sind ihr zu Feinden geworden. Gefangen ist Juda weggezogen, aus Elend und aus schwerem Sklavendienst. Es wohnt unter den Nationen, findet keinen Rastplatz. Alle seine Verfolger haben es erreicht, mitten in der Bedrängnis. Konsequenzen von Sünde, sie haben keinen Frieden mehr. Sie finden keinen Rastplatz. Das ist, was Sünde tut. Sünde raubt uns unseren inneren Frieden. Sie haben keinen Tröster. Hier die Dinge dieser Welt, die geben nicht sehr viel her in schwierigen Zeiten. Die Dinge, die uns vielleicht zu wichtig sind. Aber wenn es wirklich darauf ankommt, geben die nicht sehr viel her. Gibt keinen Trost. Vers 4, die Wege nach Zion trauern, weil niemand zum Fest kommt. Alle ihre Tore sind menschenleer, ihre Priester seufzen, ihre Jungfrauen sind betrübt und ihr selbst ist bitter weh. Ihre Gegner sind obenauf, ihre Feinde haben Ruhe, denn der Herr hat sie betrübt wegen der Menge ihrer Verbrechen. Ihre Kinder sind vor dem Gegner her in Gefangenschaft gezogen. Sünde bringt immer Leid. Es tut bitter weh, steht hier. Ja, anfangs kurzfristig bringt Sünde Freude. Es ist angenehm, die Lust zu befriedigen anfangs. Ja, sonst würden die Leute nicht sündigen. Aber das Ende ist Zerstörung. Und deswegen sagt Gott, lass die Finger davon. Lass die Finger von Sünde. Weil das Resultat davon ist immer Zerstörung und Traurigkeit. Und der Vater, der liebt uns. Und er will uns beschützen davor. Heiligkeit ist nicht irgendwas Komisches oder Peinliches. Heiligkeit kommt von diesem Wort Heil, was da drinnen steckt. Heil. Gut. Heiligkeit ist heil. Vers 5, der Herr hat sie betrübt wegen der Menge ihrer Verbrechen. Ihre Kinder sind vor dem Gegner her in Gefangenschaft gezogen. Sünde bringt nicht nur Leid, sondern sie nimmt auch gefangen. Sie bindet. Die Dinge, mit denen wir anfangs spielen und so ein bisschen rumflirten. Aber am Ende nehmen sie uns gefangen und fesseln uns, binden uns. Und wieder Heiligkeit ist Freiheit. Wir müssen uns von nichts beherrschen lassen, wir können frei sein. Sünde nimmt uns gefangen. Vers 6. So zog aus der Tochter Zion all ihre Pracht aus. Ihre Obersten sind wie Hirsche geworden, die keine Weide finden. Und kraftlos zogen sie dahin vor dem Verfolger. Die Pracht, die Schönheit ist verloren gegangen. Und guckt euch Menschen an, die eine Zeit lang in Sünde leben. Was immer das ist, ob das Drogen, Alkohol oder von einer Party zur anderen, von einem One-Night-Stand zum anderen heckeln. Schaut euch die Leute an, die verändern ihr Aussehen. Nach einiger Zeit, die sind verbraucht und müde und traurig und sehen auch so aus. So zog aus der Tochter Zion all ihre Pracht aus. Das Zweite, was wir sehen im Vers 6, kraftlos zogen sie dahin vor dem Verfolger. Kraftlos. Sünde macht schwach, raubt unsere Stärke. Das klassische Beispiel in der Bibel ist wahrscheinlich der Simson. Haare ab, sich eingelassen mit der Delila. Und es heißt dort, der Geist ist von ihm gewichen. Und er wusste das nicht mal. Und dann ist er von den Feinden überwältigt worden. Hey, und wenn du in Sünde lebst, dann bist du ein Fressen für Satan. Er will uns zerstören. Wo sehen wir den Simson am Ende? Er ist geblendet worden oder Augen ausgestochen, glaube ich, haben sie ihn. Dann haben sie ihn gefesselt und haben ihn an den Mühlstein, an die Mühle gebunden. Und da ist er wie ein Tier im Kreis gegangen. Das ist, was Sünde tut. Sie macht uns blind zuerst und dann bindet sie uns und am Ende reibt sie uns auf. Vers 7. Jerusalem denkt in den Tagen ihres Elends und ihrer Heimatlosigkeit an all ihre Kostbarkeiten, die es bei ihr gab seit den Tagen der Vorzeit. Jetzt, da ihr Volk durch die Hand des Gegners gefallen ist und sie keinen Helfer hat. Die Gegner sehen ihr zu, lachen darüber, dass es mit ihr aus ist. Schwer gesündigt hat Jerusalem, darum ist sie zum Gespött geworden. Alle ihre Verehrer verachten sie, weil sie ihre Blöße gesehen haben. Sie selbst aber seufzt und wendet sich ab. Leute sagen, ihr seid also Gottes Volk. Du nennst dich einen Christen. Menschen lachen uns aus. Menschen spotten über uns, wenn wir in Sünde leben. Sagen, du bist ein Christ. Das Traurige ist nicht nur, sie lachen nicht nur über uns, sondern über den Herrn. Das hat der Herr zu David gesagt, nachdem er Ehebruch begangen hat mit der Bathseba. Er hat gesagt, du hast den Feinden des Herrn Anlass zur Lästerung gegeben. Was Sünde macht, Menschen lachen Gott und lachen dich aus. Vers 9. Ihre Unreinheit klebt an ihren Saum. Ihr Ende hat sie nicht bedacht. So ist sie entsetzlich heruntergekommen, ohne dass einer sie tröstet. Sieh an, Herr, mein Elend, denn der Feind tut sich groß. Ihre Unreinheit klebt an ihrem Saum. Sünde verunreinigt uns. Ha, die Welt und unser Fleisch sagt, hey, wenn es sich gut anfühlt, dann tu es. Aber die Wahrheit ist, es verunreinigt dich. Und es heißt hier weiter, im Vers 9, ohne dass einer sie tröstet. Wir haben keinen Tröster. Wer ist unser Tröster? Der Heilige Geist. Epheser 4,30 sagt uns der Herr, betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid. Wenn wir bewusst in Sünde leben, wenn wir bewusst nicht Buße tun, Resultat ist, dass wir den Heiligen Geist betrüben. Und die Folge davon ist eine unglaubliche Trockenheit in unserem Geist, in unserem Innern. Wir haben keinen Tröster mehr, keinen Helfer mehr. Vers 10, seine Hand hat der Gegner ausgestreckt nach all ihren Kostbarkeiten. Ja, sie musste mit ansehen, wie Nationen in ihr Heiligtum kamen, denen du geboten hattest, sie sollen dir nicht in die Versammlung kommen. Auch das Heiligtum, die Versammlung ist verunreinigt worden. Stell dir vor, was das für die Juden bedeutet hat. Ich meine, der Tempel, das Heiligtum, das Allerheiligste, der Ort, wo nur der hohe Priester einmal im Jahr hineingehen durfte. Und jetzt plötzlich sind diese Heiden, diese Babylonier da drin und verbrennen den Tempel und reißen den Tempel nieder. Ich glaube, es ist ein Bild für uns, dass wir nie allein sündigen. Wir verunreinigen nicht nur uns, sondern auch die Versammlung. Ich glaube, im ersten Korintherbrief, so ums Kapitel 5 muss es sein, sagt uns der Herr, ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Wir sündigen nie allein. Sünde hat immer negative Auswirkungen auf andere. Vers 11. All ihr Volk seufzt auf der Suche nach Brot. Sie geben ihre Kostbarkeiten für Nahrung hin, um sich am Leben zu halten. Siehe, Herr, und schau, wie verachtet ich bin. Jetzt spricht Jerusalem, oder der Prophet identifiziert sich mit Jerusalem und spricht für Jerusalem. Das heißt, sie suchen nach Brot, sie sind hungrig, sie sind leer, sie sind verachtet. Vers 12, ist es noch nicht zu euch gedrungen? Alle, die ihr des Weges zieht, schaut und seht, ob es einen Schmerz gibt wie meinen Schmerz, der mir angetan worden ist, mit dem mich der Herr betrübt hat am Tag seiner Zornflut. Aus der Höhe sandte er Feuer in meine Gebeine und zertrat sie. Er spannte ein Netz für meine Füße und zwang mich zur Umkehr. Er machte mich einsam und allezeit krank. Gott will uns zur Umkehr bringen. Wir sündigen und er überführt uns. Da ist diese Überführung da. Wenn wir nicht Buße tun, der Heilige Geist. Und es brennt wie Feuer in unseren Gebeinen. Diese Überführung, diese Trockenheit. David hat im Psalm 32 geschrieben, als er ein Jahr lang von Gott davon lief, nachdem er gesündigt hatte und seine Sünde nicht bekennen wollte. Und in den Versen 3 und 4 steht, als ich schwieg, zerfielen meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Denn Tag und Nacht lastete auf mir deine Hand. Verwandelt wurde mein Saft in Sommergluten. Konsequenzen von Sünde. Hey, nächstes Mal, wenn du versucht wirst, lies Klagelieder Kapitel 1. Und sag, hey, es raubt mir den Frieden, es bringt mir Leid und tut mir weh, es wird mich binden, es wird meine Schönheit rauben, wird mich schwach machen, Leute werden mich auslachen und den Herrn auslachen, es wird mich verunreinigen, es wird den Heiligen Geist betrüben und negative Konsequenzen auch für andere und ich werde hungrig, leer und ausgetrocknet sein. Man fragt sich, will ich das wirklich tun? Ich glaube, es ist manchmal gut, wenn wir zuerst nachdenken über die Konsequenzen von dem, was wir tun. Vers 14. Schwer ist das Joch meiner Verbrechen durch seine Hand zusammengeflochten. Sie kamen auf meinen Hals, das brach mir die Kraft. Der Herr lieferte mich solchen in die Hände, denen ich nicht standhalten kann. Alle meine Starken verwarf der Herr in meiner Mitte und er rief gegen mich ein Treffen aus, um meine jungen Männer zu zerschmettern. Der Herr hat der Jungfrau, der Tochter Juda, die Kälte getreten. Darum muss ich weinen. Mein Auge zerfließt von Wasser, denn ein Tröster, der meine Seele erquicken könnte, ist fern nun von mir. Meine Söhne sind vereinsamt, denn der Feind hat die Oberhand. Zieh und breitet ihre Hände aus, doch da ist niemand, der sie tröstet. Der Herr entbot gegen Jakob seine Nachbarn als seine Feinde. Jerusalem wurde unter ihnen zum Abscheu. Gerecht ist er, der Herr, denn gegen seinen Befehl bin ich widerspenstig gewesen. Hört doch alle ihr Völker und seht meinen Schmerz. Meine Jungfrauen und meine jungen Männer sind in die Gefangenschaft gezogen. Sagt hier, Gottes Gericht war gerecht. Sagt, gerecht ist der Herr. Wir sehen hier einen Ansatz von Buße. Vers 19, ich rief nach denen, die mich geliebt haben oder nach meinen Liebhabern. Sie aber betrogen mich. Meine Priester und meine Ältesten kamen in der Stadt um, als sie für sich Nahrung suchten, um sich am Leben zu erhalten. Ich rief nach denen, die mich geliebt haben, nach meinen Liebhabern, aber sie betrogen mich. Die Liebhaber, die diesen Götzen, denen sie nachgelaufen sind. Hey, und in schweren Zeiten, wenn es wirklich darauf ankommt, sind die Götzen wertlos. Ich meine, diese Dinge, die uns so viel wert sind, dass wir den Herrn aus dem Zentrum von unserem Leben verdrängen. Ich meine, wenn es dir schlecht geht, schrei aus zu deinem Auto oder zu deiner Karriere oder zu deinem Bankkonto. Es wird nicht viel helfen. Sagt hier, sie haben mich betrogen. Deswegen sagt Jesus, such zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Wenn wir zum Herrn ausrufen, dann haben wir Trost, dann haben wir Hilfe. Sagt, such zuerst Gottes Reich und seine Gerechtigkeit und all das andere Zeug, was ihr braucht, das wird euch dazugegeben werden. Nehmt es nicht so wichtig. Das Ziel ist der Herr und unsere Beziehung zu ihm. Kapitel 2 wird das Gericht von Gott beschrieben. Und er sagt uns, das Gericht ist von Gott. Das ist Gottes direktes Eingreifen hier. Und er beschreibt das Gericht. Er sagt, wehe, wie umwölkt in seinem Zorn der Herr die Tochter Zion. Er hat die Herrlichkeit Israels vom Himmel zur Erde geworfen und am Tag seines Zorns nicht gedacht an den Schemel seiner Füße. Vernichtet hat der Herr ohne Mitleid alle Weideplätze Jakobs. Er hat seinen Grimm niedergerissen, die befestigten Städte der Tochter Juda zu Boden gestürzt. Entweiht hat er das Königreich und seine Obersten. In Zornesglut hat er abgehauen, jedes Horn Israels. Er hat seine Rechte zurückgezogen angesichts des Feindes und hat Jakob in Brand gesteckt wie ein flammendes Feuer, das ringsum frisst. Seinen Bogen hat er gespannt wie ein Feind, seine rechte Hand erhoben wie ein Gegner und hat alles den Augen Lieblicher umgebracht. In das Zelt der Tochter Zion hat er seinen Grimm ausgegossen wie Feuer. Der Herr ist wie ein Feind geworden, er hat Israel vernichtet, alle ihre Paläste, seine befestigten Städte zerstört. So hat er in der Tochter Juda Weh und Wehgeschrei gehäuft. Und er hat seine Hütte abgebrochen, wie die eines Gartens. Er hat zerstört den Ort für seine Festversammlung. Der Herr hat in Zion Festversammlung und Sabbat in Vergessenheit geraten lassen und im Toben seines Zorns König und Priester verworfen. Verstoßen hat der Herr seinen Altar, entweiht sein Heiligtum. Er hat die Mauern ihrer Paläste der Hand des Feindes preisgegeben. Lärm erhob sich im Haus des Herrn wie an einem Festtag. Der Herr hatte es sich vorgenommen, die Mauer der Tochter Zion zu zerstören. Er spannte die Messschnur, wandte seine Hand vom Vernichten nicht ab und versetzte Bollwerk und Mauer in Trauer. Zusammen verschwanden sie dahin. Eingesunken in die Erde sind ihre Tore, zerstört und zerschlagen hat er ihre Riegel. Ihr König und ihre Obersten sind unter den Nationen. Es gibt kein Gesetz mehr. Auch ihre Propheten erhalten kein Gesicht vor dem Herrn. Schweigend sitzen auf der Erde die Ältesten der Tochter Zion. Sie haben Staub auf ihr Haupt geworfen, Sacktuch sich umgürtet. Die Jungfrauen Jerusalem senken ihr Haupt zur Erde. Da ist keine Vision mehr da. Die Propheten, die sehen nicht mehr vom Herrn. Da ist Trockenheit, da ist Tod. Vers 11, in Tränen vergehen meine Augen, mein Inneres glüht, meine Leber hat sich zur Erde ergossen wegen des Zusammenbruchs der Tochter meines Volkes. Sehr bildlich, die Sprache hier. Vers 15, alle, die des Weges ziehen, klatschen über dich in die Hände, sie zischen, sie schütteln ihren Kopf über der Tochter Jerusalem. Ist das die Stadt, von der man sagte, der Schönheit, Vollendung, Wonne der ganzen Erde? Diese Stadt, die einst so voll Leben war, die so vom Herrn erfüllt war, wo Lobpreis war und Gebet und das prophetische Wort. Sehr ruhig geworden. Zerstört. Vers 17. Getan hat der Herr, was er sich vorgenommen hatte. Er hat sein Wort zur Vollendung gebracht, das er in den Tagen der Vorzeit her entboten hatte. Er hat ohne Mitleid niedergerissen und hat den Feind über dich fröhlich sein lassen. Er hat das Horn deiner Gegner erhöht. Vers 18, schrei laut um Hilfe zum Herrn, stöhne, du Tochter Zion, lass wie einen Bach die Tränen rinnen Tag und Nacht, gönne dir keine Ruhe, dein Augapfel stehe nicht still. Gott tut es, was er gesagt hat. Er hat gewarnt, aber er ist treu zu seinem Wort. Er sagt, ja, getan hat der Herr, was er sich vorgenommen hatte. Kapitel 3 sehen wir dann den Propheten selbst. Der hat eine schwere Krise gehabt. War sehr deprimiert. Kapitel 3, Vers 1. Jeremia spricht jetzt hier. Ich bin der Mann, der Elend sah durch die Rute seines Grimmes. Mich trieb er weg und ließ mich gehen in Finsternis und ohne Licht. Nur gegen mich wendet er immer wieder seine Hand, jeden Tag. Verfallen ließ er mein Fleisch und meine Haut, zerbrach meine Knochen, umbaute und umgab mich mit Gift und Mühsal. Er ließ mich wohnen in Finsternissen wie die Toten der Urzeit. Vers 14. Ich wurde meinem ganzen Volk zum Gelächter, ihr Spottlied bin ich jeden Tag. Er sättigt mich mit bitteren Kräutern und tränkt mich mit Wermut. Und er ließ auf Kies meine Zähne beißen. Er trat mich nieder in den Staub. Du verstießest meine Seele aus dem Frieden. Ich habe vergessen, was Glück ist. Und ich sagte, verloren ist mein Ganz und meine Hoffnung auf den Herrn. An mein Elend und meine Heimatlosigkeit zu denken, bedeutet Wermut und Gift. Und doch denkt und denkt meine Seele daran und ist niedergedrückt in mir. Jeremia war deprimiert und ich meine, er hatte allen Grund dazu. Mit menschlichen Augen gesehen hatte er versagt. Ich meine, 40 Jahre lang hat er gedient, wollte das verhindern und das Volk ist nicht umgekehrt. Es ist eingetroffen. Es ist der schlimmste Augenblick des Volkes Israel im Alten Testament, der Tiefpunkt der Geschichte seines Volkes. Und er sagt, an mein Elend und meine Heimatlosigkeit zu denken, bedeutet Wermut und Gift. Er hat seine Heimat verloren, alles, der Tempel, der Gottesdienst, alles, was ihm wertvoll war, alles verloren. Wenn wir das lesen, was im Vergleich dazu, was sind unsere Schwierigkeiten, über die wir uns oft beschweren? Wir sind oft wegen viel weniger deprimiert. Aber seht ihr, er schaut hier auf die Umstände. Das ist der Grund, warum er deprimiert ist. Er sagt, an mein Elend und meine Heimatlosigkeit zu denken, bedeutet mir Wermut und Gift. Also er schaut auf die Umstände, er schaut auf sich selbst. Seht ihr, ich habe versagt, ach, ich bin heimatlos. Und das ist immer so. Leute, wenn ich auf mich schaue, wenn wir die Welt anschauen, dann werden wir deprimiert. Ich meine, wir schauen uns selbst an und sagen, oh Mann, ich bin ein Sünder, ich bin ein Versager. Ich bin nicht so, wie ich gern sein will. Der Paulus sagt, das, was ich tun will, das tue ich nicht. Und das, was ich nicht tun will, das tue ich. Und elender Mensch, der ich bin. Und wir schauen die Welt an heutzutage und es ist nicht alles schön. Ganz im Gegenteil. Das beste Rezept für Depressionen, auf uns selbst schauen und auf unsere Umstände. Und von Gott wegschauen. Jeremia sagt hier, ich habe vergessen, was Glück ist. Er sagt sogar, ich habe verloren meine Hoffnung auf den Herrn. Ich meine, der Jeremia ist hier tief gesunken. Der war an einem emotionalen Tiefpunkt in seinem Leben. Aber jetzt werden wir eine erstaunliche Veränderung sehen. Und der Jeremia, glaube ich, gibt uns hier ein wunderbares Rezept gegen Depression. Und der Herr wird seine Gefühle wieder aufrichten, sein Herz. Wir sehen hier einige gute und eigentlich sehr einfache Prinzipien, was wir tun können, wenn wir deprimiert sind. Und das passiert immer wieder. Hier unsere Gefühle gehen auf und ab, ob das an Hormonen liegt oder Umständen. Aber hier haben wir ein gutes Rezept. Wir werden Veränderung sehen. Vers 21. Er wird uns drei Dinge sagen, an drei Dinge erinnern. Er sagt, doch dies will ich mir in den Sinn zurückrufen, darauf will ich hoffen. Also er erinnert sich hier an etwas, hält sich was vor Augen. Vers 22. Ja, die Gnadenerweise des Herrn sind nicht zu Ende. Ja, sein Erbarmen hört nicht auf. Es ist jeden Morgen neu. Groß ist deine Treue. Das Erste, woran er sich erinnert, ist Gottes Gnade und Gottes Erbarmen und seine Treue. Und oft, wenn wir deprimiert sind, wenn wir so mit uns selbst beschäftigt sind, werden wir blind. Und wir verlieren Gott aus den Augen. Und wir verfallen schon auf uns selbst und verfallen in Selbstmitleid. Und er sagt hier, der erste Punkt, erinnere dich an Gott. Hey, seine Gnade, seine Barmherzigkeit ist mit dir. Und er liebt dich, er fühlt mit dir. Und er ist mit dir, er ist für dich. Erinnere dich an seine Treue, seine Verheißungen, die er uns gegeben hat. Erinnere dich an seine Barmherzigkeit. Und wieder, was ist Barmherzigkeit? Barmherzigkeit ist, wir bekommen nicht das, was wir eigentlich verdient hätten. Und wirklich, was haben wir verdient? Die Bibel sagt, wir alle sind Sünder, keiner hat Gott gesucht, nicht einer. Was wir verdient haben, ist die Hölle, ist Verdammnis. Und doch ist Gott so barmherzig mit uns. Und er hat uns nicht das gegeben, was wir verdient haben. Und Jeremia sagt hier, ach Gott, du bist barmherzig. Gott, du hast uns nicht ganz zerstört. Wir haben nicht das bekommen, was wir eigentlich verdient haben. Okay, du züchtigst uns, aber eigentlich ist da noch immer Barmherzigkeit. Wir hätten eigentlich viel mehr verdient. Und denk dran, wenn du mal nicht das bekommst, was du willst, dann jammer nicht wegen dem, was du nicht bekommst, sondern dank Gott dafür, für das, was du nicht bekommst. Wenn du dich beschwerst über das, was du nicht bekommst, das, was du willst, dank ihm dafür, dass du nicht das bekommst, was du nicht willst. Okay. Anstatt zu jammern, danke Gott und sage, Gott, du bist gut. Was wir verdient haben, ist die Hölle. Das ist das Einzige, was wir verdient haben. Wir können immer sagen, Gott, du bist gut. Du bist barmherzig. Du gibst uns nicht das, was wir verdienen. Fang an, Gott zu danken. Wir können Gott nicht lange danken und dabei deprimiert sein. Vers 24, das zweite, was er sagt, ist, mein Anteil ist der Herr, sagt meine Seele, darum will ich auf ihn hoffen. Der Herr ist mein Anteil. Erinnere dich daran, wenn du deprimiert bist. Der Herr ist mein Anteil. Ich habe den Herrn. Die wichtigste Person im ganzen Universum. Und ich habe ihn. Und es geht um ihn persönlich. Dass wir an ihm persönlich festhalten und ihn suchen. Wir leben für ihn. Es geht nicht um das, was wir kriegen. Oder dass er uns irgendwas gibt, weil wir ihn suchen, die Segnungen von ihm, sondern es geht um ihn persönlich. Er ist das, was wir wirklich brauchen. Und wenn du dich down fühlst, dann such ihn, verbring Zeit mit ihm. Und hey, wie oft haben wir das schon erfahren in unserem Leben? Wo wir sagen, ah Herr, ich brauche das und ich brauche das, um glücklich zu sein. Und ah Gott, ich brauche eine Antwort da und ich brauche eine Lösung für das Problem. Und dann verbringen wir Zeit mit ihm und er erfüllt unser Herz mit Frieden. Dieser Friede, der das Verstehen übersteigt. Friede in denselben Umständen. Die Umstände haben sich nicht geändert, aber der Herr sagt zu dem Sturm in unserem Leben. Und wir erkennen, Herr, das, was ich wirklich brauche, das, was ich wirklich gesucht habe, das bist du. Nicht das ganze andere Zeug, sondern dich persönlich. Und wenn wir Zeit mit ihm verbringen, dann ist unsere Seele befriedigt und das andere Zeug ist immer so wichtig. Das ist, was Jeremia hier sagt, Herr, ich habe dich. Du bist mein Anteil. Wenn wir uns nicht so sehr auf unseren
Verlust oder auf unser Leid konzentrieren, sondern auf den ewigen Gott und sagen, Gott, aber ich hab dich. Das bringt Frieden, das verändert die Perspektive. Das Dritte, was er hier sagt, im Vers 25, er sagt, gut ist der Herr zu denen, die auf ihn harren, zu der Seele, die nach ihm fragt. Es ist gut, dass man schweigend hofft auf die Rettung des Herrn. Gut ist es für den Mann, wenn er das Joch in seine Jugend trägt. Gut ist der Herr zu denen, die auf ihn harren. Der Herr ist gut. Und wer erfahrt die Güte des Herrn? Der für ihn lebt. Der ihn sucht. Wieder, wenn du für dein Konto lebst oder für deinen Mann oder für deine Frau oder deine Kinder oder den Job oder die Karriere oder das Auto, das ist leer. Da ist nicht viel Gutes. Aber wenn du für den Herrn lebst, Römer 8, 28, denen, die Gott lieben, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Gott ist gut. Also wieder, such zuerst das Reich Gottes. Und Gott wird alles dazugeben, was du brauchst. Und wenn wir deprimiert sind, wieder, wir haben die Wahl. Wir können entweder sagen, okay, ich nehme mein Bier und meine Chips und knall mich vor den Fernseher und bis ich fergige Augen habe, oder ich lege mich auf die Couch und falle in mein Selbstmitleid. Oder ich kann sagen, mein Herr, ich brauche dich. Und ich suche dich, Herr. Ich suche dein Angesicht. Ich verbringe Zeit mit dir. Und das macht den Unterschied. Drei Dinge, die er sagt. Er sagt erstens, wer Gott ist, erinnere dich dran. Er ist barmherzig, er ist gnädig, er ist treu. Das Zweite ist, hey, er ist mein Anteil. Er ist, was ich wirklich brauche. Das Dritte ist, hey, Gott ist gut zu denen, die ihn suchen. Also lasst uns ihn suchen. Vers 28 geht weiter. Er sitze einsam und schweige, wenn er es ihm auferlegt. Er lege seinen Mund in den Staub, vielleicht gibt es Hoffnung. Er bietet dem, der ihn schlägt, die Wange, sättige sich an Schmach. Denn nicht für ewig verstößt der Herr, sondern wenn er betrübt hat, erbarmt er sich. Nach der Fülle seiner Gnaden erweise, denn nicht von Herzen demütigt und betrübt er die Menschenkinder. Das macht Gott nicht Spaß. Gott ist kein Sadist. Gott ist ein liebender Vater. Macht keinen Spaß zu züchtigen. Aber er tut aus Liebe. Klagelieder ist in einem gewissen Sinn der Gegensatz oder Ergänzung zu Hiob. In Hiob sehen wir einen Gerechten, der leidet. Hier in Klagelieder sehen wir das Volk Gottes, was gezüchtigt wird vom Vater wegen ihrer Sünde. Aber Gott sagt selbst denen, die gezüchtigt werden, er sagt, hey, Gott verstößt nicht ewig. Es macht Gott nicht Spaß, zu züchtigen. Er erbarmt sich nach der Fülle seiner Gnadenerweise. Das ist sein Herz. Also selbst wenn wir missgebaut haben und gezüchtigt werden, die Konsequenzen erleben davon, hey, Gott ist gut. Gott ist gut und er wird wiederherstellen, er wird sich erbarmen. Es war die Botschaft an die Juden, die im Exil waren, die fortgeführt waren. Es war Hoffnung. Sie sollten die Gerechtigkeit Gottes im Umgang mit ihnen erkennen. Und er hat das gesagt, Gott, es ist gerecht, was uns trifft hier. Wir sind selbst an Schuld. Aber sagt auch, hey, tut Buße und vertraut auf seine Barmherzigkeit. Mitten dieses Buches, was sehr traurig, sehr dunkel ist, sehen wir diesen Hoffnungsschimmer. Der Herr ist treu. Seine Erbarmungen hören nicht auf, die sind jeden Morgen neu. Groß ist seine Treue. Im Vers 40 sehen wir nochmal zu Unterweisungen des Propheten, wenn wir deprimiert sind oder entmutigt sind, was wir praktisch tun können. Er sagt, prüfen wollen wir unsere Wege und erforschen und umkehren zu dem Herrn. Lasst uns unser Herz an den Händen erheben zum Gott des Himmels. Zwei Dinge, er sagt, erstens prüfe dein Herz. Wo stehst du? Frag dich, hey, wofür lebe ich? Worauf schaue ich? Für mich selbst, auf die Umstände, lebe ich für mein Konto, für was immer, mein Auto oder lebe ich für den Herrn? Und wenn nicht, dann bring deine Prioritäten in Ordnung. Rich dein Leben wieder richtig aus. Wend dich zum Herrn zu. Und such den Herrn. Er ist dein Anteil. Such nicht das, was er dir geben kann, sondern ihn persönlich. Und das Zweite, was er hier sagt, lass uns unser Herz samt den Händen erheben zum Gott des Himmels. Das Lobpreis hier. Preis dem Herrn. Ah, ich habe zu viel auf mich selbst geschaut, Herr. Aber Herr, jetzt schaue ich auf dich. Ich wende meine Augen von dem brennenden Jerusalem ab und ich schaue auf den Herrn, auf seine Güte, auf seine Treue, auf seine Barmherzigkeit, den Segen, den er mir schenkt, und ich fange an, ihm zu danken und ihm zu preisen. Und wieder, du wirst erfrischt werden. Und den Herrn zu preisen ist eine Entscheidung. Wir fühlen uns manchmal nicht danach, gerade in solchen Umständen, wenn wir unten sind. Aber es wirkt. Gott hat so einfache Prinzipien für uns. Und ich kann es selber bezeugen. Wie ich auf der Bibelschule war, hatte ich so eine tiefe Beziehungskrise. Das war ziemlich schwer. Aber das hat mich damals durchgetragen, wirklich den Herrn zu preisen. Zu sagen, nein Gott, egal was, wie ich mich fühle, egal was, Gott, ich werde dich anbeten. Und es ist erfrischend. Und wir können nicht lang deprimiert sein, wenn wir ihm danken und ihn preisen, wenn wir auf ihn schauen. Das ist der Unterschied. Auf uns selbst schauen, auf unsere Umstände oder auf Gott. Gut, noch schnell. In Versen 52 und den folgenden erzählt, glaube ich, Jeremia ein Zeugnis, wie der Herr ihn erhört hat. Aus dieser Zeit, wo sie ihn damals in diese Zisterne reingeschmissen haben und er hat geglaubt, er kommt um. Und er sagt, ich habe zu dem Herrn ausgerufen und der Herr hat mich errettet. Ich glaube, er erzählt das als Ermutigung dem Volk. Er sagt, hey, auch ich hatte so eine Zeit, wo ich gedacht habe, das ist das Ende. Aber ich habe zum Herrn ausgeschrien und er hat mich gerettet. Gott ist gut. Und das ist eine gute Sache. Wir vernachlässigen das, glaube ich, manchmal ein bisschen. Wirklich Zeugnis erzählen, was der Herr in unserem Leben tut. Ich glaube auch, manchmal lässt der Herr uns durch schwierige Umstände durchgehen, dass wir nachher andere ermutigen können und sagen können, hey, Gott war treu. Und Menschen, die durch dasselbe Leid durchgehen, Menschen, die verzweifelt sind, wir können dann zu ihnen sagen, hey, ich war dort, wo du bist. Und weißt was, Gott ist treu. Seine Erbarmungen sind neu jeden Tag. Und seine Gnade hört nicht auf. Kapitel 4, im vierten Lied, sehen wir nochmal das Volk Gottes, sein Leid und auch seine Schuld. Es ist schon spät, deswegen machen wir es kurz. Im fünften Lied, im Kapitel 5, haben wir ein Gebet von Jeremia. Und da sehen wir Sündenbekenntnis und Bitte um Gnade. Kapitel 5, wo fangen wir an? Vielleicht im Vers 16. Er sagt, gefallen ist die Krone unseres Hauptes. Wehe uns, dass wir gesündigt haben. Deswegen ist unser Herz krank geworden. Wegen dieser Dinge sind unsere Augen verdunkelt. Also die Ursache für das, was passiert ist, war ihre Sünde. Und wir sehen hier ein Bußgebet, Anerkennung der eigenen Schuld. Und das ist, was Buße ist eigentlich, oder Bekennen. Heißt einfach übereinstimmen mit Gott. Dass wir sagen, Gott, das war Mist. Ich bekenne dir das und ich gebe dir das hin. Ich nehme deine Vergebung in Anspruch dafür. Vers 19 sagt er dann, du aber, Herr, bleibst in Ewigkeit. Dein Thron von Generation zu Generation. Herr Gott, du bist souverän. Du sitzt auf dem Thron. Ist auch wichtig, einen Schritt zurück zu machen und zu sehen, okay Gott, du sitzt auf dem Thron. Du hast alles unter Kontrolle. Warum willst du uns für immer vergessen und verlassen, lebenslang? Vers 21, die Bitte, bring uns zurück, Herr, zu dir, dass wir umkehren, erneuere unsere Tage, dass sie werden wie früher, zur Buße und Anerkennung, dass Gott auf dem Thron ist und bittet um Gottes Barmherzigkeit. Und das Buch endet mit einer Frage in Vers 22. Er sagt, oder solltest du uns endgültig verworfen haben? Allzu zornig sein über uns? Und die Antwort ist natürlich, wir wissen das jetzt, die Antwort ist nein. Der Herr war treu. Der Herr wird uns durch dunkle Zeiten durchtragen. Er hat es zugelassen, in dem Fall zur Züchtigung, weil das Volk gegen ihn rebelliert hat. Aber nur um das Volk zu reinigen und letztendlich wiederherzustellen und zu segnen. Gott ist treu. Ich glaube, 1. Johannesbrief steht, dass Gott ist treu, selbst wenn wir untreu sind, bleibt er treu. Weil er kann sich selbst nicht verleugnen. Ja, die Gnadenerweise des Herrn sind nicht zu Ende. Ja, sein Erbarmen hört nicht auf. Es ist jeden Morgen neu. Groß ist deine Treue. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für das, wie du bist. Und Vater, das gibt uns Hoffnung. Selbst in dunklen Stunden. Selbst wenn wir missgebaut haben und die Konsequenzen miterleben müssen. Aber Vater, wir danken dir dafür, dass du diese Dinge nur zulässt, damit wir lernen. Und dass du uns, weil du uns näher zu dir ziehen willst. Und ich danke dir, dass du gnädig bist, Herr, dass du barmherzig bist, dass du treu bist. Und Vater, wir danken dir, dass du unser Anteil bist. Ich danke dir, Herr, dass wir dich kennen dürfen, den wahren und den lebendigen Gott. Und wirklich, wie der Paulus gesagt hat, wenn du für uns bist, dann wer kann gegen uns sein? Was kann uns passieren, Gott? Vater, wir danken dir für diese Zeit, dass wir unser Leben auf dich ausrichten durften und dich preisen durften. Und Vater, ich bitte dich, wenn wir in so Situationen sind, wo wir nicht mehr ein- und aussehen und so eingenommen sind von uns selbst und unseren Fehlern und unseren Umständen und wie es uns geht, Herr, dass wir diese Lektionen erlernen und in Anspruch nehmen, Herr, dass wir die Augen von uns wegrichten und auf dich schauen. Uns daran erinnern, Herr, dass du gut bist und, ach Gott, dass du uns nicht das gibst, was wir eigentlich verdient haben, sondern dass du uns segnest, Herr, dass wir dich kennen dürfen und dass du unser Anteil bist, Gott. Wie gesegnet sind wir, Herr. Wirklich glücklich ist das Volk, das dich zu deinem Gott hat. Und Vater, gib uns ein Herz, das nicht auf uns selbst schaut, sondern auf dich, Gott. Hilf uns, Vater, wir brauchen da Disziplin. Wir sind von Natur aus so selbstsüchtig, Herr, dass wir von uns selbst wegschauen und auf dich schauen. Und anfangen, dir zu danken und dich zu preisen, Herr. Danke dir für diese einfache Prinzipien, Herr, diese einfache Medizin gegen Depression. Und Vater, wir lieben dich dafür. Du bist ein wunderbarer Gott. Wir danken dir dafür, dass du so bist, wie du bist, und wir beten dich an, Herr. Und wir wollen dich zum Zentrum unseres Lebens machen. Herr, weil dann hat unser Leben Bestand, auch wenn all diese anderen Dinge, die wir glauben, dass sie so wichtig sind, Herr, nicht mehr da sind oder unsere Pläne, unsere Träume zerfallen. Aber wir haben dich, Herr. Und wir haben dich für die ganze Ewigkeit. Und wir freuen uns, Herr, auf die Zukunft gemeinsam mit dir. Und in dir ist Zufriedenheit und Freude und fülle Gott. Wir danken dir dafür. In Jesu Namen. Amen.